kritisch, feministisch,
antirassistisch, utopisch,
subversiv, alternativ,
aktuell, antikapitalistisch,
intersektionell,
queer,
international,
kämpferisch,
autonom,
revolutionär. Info Lora 97,5.
Montag bis Freitag um 18 Uhr. Info Lora.
Hallo, ihr Lieben. Wir haben wieder Donnerstag. Es ist der 29. Februar. Und ihr hört das internationalistische Info. Im Studio für euch, wie so oft, sind
Honey
und Nani. Mega schön, hört ihr zu. Ich hoffe, ihr hört uns auch. Und ja, Honey, willst du uns mal einen Überblick geben?
Sehr gerne. Üblicherweise gibt es ja bei uns die verschiedensten nicen Rubriken, in denen wir versuchen, aus internationalistischer Perspektive von Geschehen auf der ganzen Welt zu berichten. Falls ihr uns öfter hört, kennt ihr die Rubriken vielleicht. Heute fokussieren wir uns jedoch vor allem auf zwei Rubriken, und zwar die widerständigen Gedenktage und die Kurznews. Da möchten wir gerne ausführlicher Menschen und Aktionen hervorheben, denen wir gedenken und erinnern. Und in den Kurznews werden wir heute von verschiedensten auch Kämpfen berichten und von Situationen, die sich gerade momentan abspielen. Zu Beginn werden wir jedoch wie gewohnt die Rubrik hören, Kämpfe kurz erklärt. Wir befassen uns heute mit der Revolution im Sudan. Und dann geht es eben mit den widerständigen Menschen und Aktionen weiter, denen wir heute gedenken möchten. Wir gedenken Aaron Bushwell und wiederholen seine letzten Worte, die lauten Free Palestine. Weiter gedenken wir dem südafrikanischen Freiheitskämpfer Robert Manaliso Sobukwe und erinnern uns an den Prozessbeginn von Angela Y. Davis und einer Aktion der Black Panther Party. Ebenfalls befassen wir uns heute mit dem Haiti-Coup. Und zuletzt gedenken wir Yüksel Y. Ni Una Menos. In den Kurznachrichten berichten wir von der schlimmen Anti-LGBTQIA-Bill, also Gesetz, die in Ghana verabschiedet wurde diese Woche. Und von 17 Personen, die in Frankreich ihren Arbeitgeber verklagen und auf die ausbeuterischen Verhältnisse in ihrem Arbeitsfeld aufmerksam machen. Ebenfalls berichten wir von Protesten in Idir aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahlen, von Angriffen und Verhaftungen von SozialistInnen in der Türkei und von Repression gegen KurdInnen in Deutschland. Deutschland droht, Metin Özgürcü in die Türkei abzuschieben, obwohl er aufgrund von politischer Verfolgung eben aus der Türkei geflohen ist. Metin Özgürcü muss bleiben. Doch nicht nur kurdische Einzelpersonen wird gedroht. Zuletzt hat der kurdische Verein in Bremen Drohungen erhalten und hat deshalb eine Prozesskonferenz durchgeführt. Auch davon werden wir heute berichten. Sie fordern, dass die Kriminalisierung kurdischer Gemeinschaften unverzüglich beendet werden sollte. Doch der Staat bedeutet keinen Schutz. Deshalb hat sich eine neue Informationsstelle gegründet. Civan Akubulut ist Mitbegründer und erzählt von persönlichen Erfahrungen, Organisierung und davon, dass antikurdischer Rassismus schon immer stattgefunden hat, jedoch niemals erfasst wurde. Deshalb werden sie ab jetzt Fälle aufnehmen und akribisch dokumentieren. Und zuletzt in den Kurznachrichten werden wir von Daniela Kletz Verhaftung berichten und fragen uns, weshalb unter so großem Druck noch 30 Jahre später so ein Trubel um drei Personen gemacht wird, währenddessen ca. 915 bekannte Nazis mit offenem Haftbefehl in Deutschland nicht gefunden und gesucht werden. Und wie immer gibt's zwischendurch Musik und zum Schluss die Agenda. Schön hört ihr zu.
Wir bringen euch widerständige Kämpfe aus aller Welt ins Radio.
Kämpfe kurz erklärt.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Genau, in unserer Rubrik Kämpfe kurz erklärt wollen wir euch ja von widerständigen Praxen und revolutionären Bewegungen erzählen. Die Rubrik gehört ja zu unserem internationalistischen Info am Donnerstag und steht somit auch ganz im Sinne der internationalen Solidarität und steht im Sinne des Kämpfe verbinden. Und heute, wie Hani euch schon im Überblick gesagt hat, haben wir für euch einen Artikel, den wir zusammengefasst haben, und wir versuchen euch einen kurzen Blick auf die jüngste Revolution im Sudan zu ermöglichen. Der Artikel heißt «Building Revolutionary Communities». Und er wurde geschrieben von Ola Idris und Dinan Alazat.
Vielleicht auch kurz auf Deutsch. Genau. Würde das ja revolutionäre Gemeinschaften bilden heißen.
Genau, so heißt
es. Würde ich jetzt so spontan
genau, ja. Mega gut. Und Ola Idris schreibt von der langen und komplizierten politischen Geschichte vom Sudan. 2018 hat sich die Lage sehr stark zugespitzt, wie eine tickende Zeitbombe sei es gewesen. Wirtschaftlich wurde alles immer teurer und die Regierung versprach alles andere als Sicherheit. Und Ola Idris schreibt davon, wie sie zum ersten Mal mit widerständiger Organisierung in Berührung kam. Es waren nämlich Familienmitglieder von ihr. Diese nahmen 2013 an Protesten teil. Die führende Partei war die NCP und davon war Omar al-Bashir der Führer oder der Präsident dieser Partei. Und diese ging gewaltsam vor gegen jegliche Proteste. Ola schreibt dazu,
Zitat: Heute im Nachhinein ist klar, dass die Brutalität der NCP keine Grenzen kennt. Die Regierung würde mit so viel Gewalt gegen die Proteste vorgehen, dass es die OrganisatorInnen im Keime erstickt. Zitat Ende.
Bei den Protesten im Jahr 2013 setzte das Regime unter Omar al-Bashir zum ersten Mal die RSF, also die Rapid Support Forces, ein, um die Aufstände niederzuschlagen. Und dabei wurden Hunderte von DemonstrantInnen getötet. Die RSF ist eine halbstaatliche Miliz und sie ist mit der in Anführungszeichen Säuberung der Völker der Fur, der Masalit und der Zagawa in Darfur und im Westsudan beauftragt. So schreibt das Ola im Artikel. Und
genau, also ich würde da auch noch im Info Donnerstag oder auch sonst hören wir ja auch immer wieder von der RSF, die jüngst auch immer wieder in den Schlagzeilen ist, wegen des Genozids, die sie im Sudan verüben.
Also, genau, das wäre jetzt gerade, genau, also mit anderen Worten, diese Säuberung in Anführungszeichen, das ist
ein Genozid sozusagen.
Sie sind wie beauftragt mit der Verübung von Völkermord. Und genau, das ist, da schreibt Ola ein bisschen so etwas zu den Umständen, zu den genau, die diese Revolution dann schlussendlich auch nährten. Also wir haben jetzt gehört von, wie schon seit 2013 immer mehr Proteste stattfanden und auch mit welch krasser Gewalt das Regime darauf antwortete, eben mit der Hilfe der RSF. Und die zweite Autorin des Artikels, Dinan Al-Assad, beschreibt, wie sich dann die Organisation des Widerstands etablierte. Am Anfang war es vor allem die Mund-zu-Mund-Mobilisierung und es waren WhatsApp-Chats, die Menschen in Nachbarschaften zusammenbrachten.
Zitat: Im Gegensatz zu den staatlichen Diensten konnten wir der Versammlung der Komitees der Nachbarschaften trauen, weil wir die Menschen kannten. Zitat Ende.
Und diese Selbstorganisierung der Menschen etablierte sich zu mega starkem kollektiven Widerstand. Nachbarschaftskomitees organisierten Essen, medizinische Versorgung. Sie kümmerten sich aber auch um Schulbildung. Und das alles passierte aus der Community für die Community. Und dieses Community-Bewusstsein, das schreibt Dinan Al-Assad, hat im Sudan eine lange Tradition. Es sei notwendig gewesen für die Bewegung und für den kollektiven Widerstand. Genau, und jetzt gehen wir ins Jahr 2018. Die Lage hat sich enorm zugespitzt. Das Leid, aber auch der Widerstand der Menschen ist mega gross.
Zitat: Die Proteste, die im Dezember 2018 starteten, waren nicht mehr länger einzelne Funken. Sie wurden zu einer revolutionären Bewegung. Zitat Ende.
Die DemonstrantInnen leisteten verschiedenen Widerstand in Form von Streiks und Sitzstreiks, Proteste, die die Wirtschaft zum Stillstand brachten, den Kapitalfluss unterbrachen und wichtige Produktionsmittel beschlagnahmten. Und so eigentlich haben die Menschen den Regierungsbeamten und dem Militär vor Augen geführt, wer eigentlich die Macht hat. Und dazu kommt dann auch noch die sudanesische die Frauenunion war eine mega wichtige Kraft der Revolution. Die Frauenunion wurde ursprünglich zur Bekämpfung der britisch-kolonialen Unterdrückung gegründet. Das war im Jahr 1952. Und diese Frauenunion war sehr wichtig für die Mobilisierung der ArbeiterInnen. Genau, und das Militär ging gewaltsam gegen jede Art von Protesten vor. Häufig führte das Regime auch einen digitalen Krieg gegen die DemonstrantInnen, indem die Regierung das Internet abschaltete, die DemonstrantInnen in den sozialen Medien überwachte und auch internationale und nationale Telefongespräche unterbrach. Und Ola und Dinan beschreiben im Artikel, wie sich die Menschen auch dagegen organisierten. Genau, und dann am 11. April 2019 gelang es den DemonstrantInnen Omar al-Bashir, der den Sudan fast 30 Jahre lang regiert hatte, zu stürzen. Und dann, nach dieser Stürzung oder der Absetzung von al-Bashir, wurde der militärische Übergangsrat eingesetzt. Und über die Forces of Freedom and Change, kurz die FFC, verhandelten dann die DemonstrantInnen über die Bildung einer Übergangsregierung. Und was die beiden Autorinnen dann auch noch schrieben, war, dass die DemonstrantInnen vor Ort und in der Diaspora wollten nicht nur einen Wechsel in der Führung, sondern eine vollständige, von ZivilistInnen geführte und von der Bevölkerung informierte Regierung. Die Widerstandskomitees in den Stadtvierteln organisierten sich immer weiter, verteilten öffentliche Listen potenzieller KandidatInnen für die Massenbeteiligung an der Wahl der neuen Regierung. Und die Organisierung führte so weit, dass sie Netzwerke der gegenseitigen Hilfe am Leben hielten. Die Tradition des zivilen Ungehorsams und der fortgesetzten politischen Erziehung zum Widerstand, diese wurde fortgesetzt. Und dann im Artikel geht es dann eigentlich noch weiter. Im letzten Kapitel geht es fest darum, wie oder was Bewegungen in der westlichen Welt oder im Allgemeinen revolutionäre Bewegungen lernen können von der revolutionären Bewegung und der Revolution im Sudan. Das ist so das letzte Kapitel, das ist mega, mega spannend. Und da habe ich mir gedacht, das wäre jetzt irgendwie zu viel, das auch noch jetzt bearbeiten zu wollen oder euch wiederzugeben. Aber
vielleicht können wir das ja auch in einer nächsten Kämpfe kurz erklärt Folge machen.
Das habe ich mir auch so notiert, weil das da sehr spannende Themen nochmal aufwirft, auch noch in Themen aufgreift vom kommunistischen Kontext und was das für sie bedeutet in dieser Revolution oder bedeutet hat. Und ich wollte jetzt aber als letztes nochmal ein Zitat nehmen von den beiden Autorinnen. Genau.
Im Westen nehmen wir uns nicht die Zeit, unsere Nachbarn kennenzulernen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu sehen, wie wir einander helfen können. Die Sorge um unsere Nachbarn ist der erste Schritt, um ein gemeinsames Verständnis von Gemeinschaft zu schaffen und die Grundlage für unsere Bewegung aufzubauen. Zitat Ende.
Ja, das war es mit der Rubrik Kämpfe kurz erklärt. Heute etwas länger. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Sonst schreibt doch uns.
Hast du gerade einen Liedwunsch?
Ich habe einen Liedwunsch. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob ich den so schnell finde, denn ich weiß nämlich...
Oder sonst machen wir mal weiter
nicht.
Mit den Gedenken. Und dann können wir auch immer noch auf das Lied zurückkommen, weil ich finde, das reiht sich gerade gut ein, dieses Kämpfe kurz erklärt. In alle Gedenken, die wir heute machen, die so widerständig sind. Okay, let's go.
Radio Lora, wir erinnern und gedenken kämpferischen, widerständigen, internationalistischen Menschen und Aktionen.
Aaron Bushnell. Heute möchten wir Aaron Bushnell gedenken. Bushnell hat sich Anfang dieser Woche aus Protest vor der israelischen Botschaft in den USA selbst angezündet. Seine letzten Worte sind um die Welt gegangen. Er sagte wiederholt «Free Palestine» und «I will no longer be complicit in genocide». Auf Deutsch und mit Kontext heißt das, dass Bushnell verkündigte, nicht länger Komplize des Genozids an den PalästinenserInnen sein zu wollen. Bushnell war Offizier im US-amerikanischen Militär, spezifischer der Air Force. Noch bevor erste Hilfe geleistet wurde, richtete ein Bulle seine Waffe gegen Bushnell. Viele Menschen bezeichnen dies als exemplarisches Bild der Funktion der US-amerikanischen Polizei. Bushnell ist noch an den Folgen der Verbrennungen verstorben. Wir werden uns an ihn und an seine Worte erinnern. Auch Jewish Voice for Peace hat Aaron Bushnell gedenkt. In einem Statement schreiben sie, Zitat, «Wir ehren das Leben von Aaron Bushnell, der sich zu einer kleinen Zahl politischer Aktivisten und Demonstranten gesellt, die den Akt der Selbstverbrennung als letzten Akt der Solidarität mit den Zielen, an die sie glaubten, und den Gräueltaten, die sie bekämpften, gewählt haben. Freiheit für Palästina waren Aarons letzte Worte, nachdem er sich vor der israelischen Botschaft in Washington D.C. selbst verbrannt hatte.» Aaron ist die zweite Person, die sich aus Protest gegen den Völkermord der israelischen Regierung und die Unterstützung und Ermutigung durch unsere eigene Regierung, also die US-amerikanische, selbst verbrannt hat. Aber das würde man aus der Berichterstattung über seinen Tod oder die Selbstverbrennung des ersten Demonstranten, dessen Name aus dem Internet gelöscht wurde, nicht wissen. Sie verübten die Selbstverbrennung vor dem israelischen Konsulat in Atlanta, während sie eine palästinensische Flagge hielt. Beide Demonstrierende machten deutlich, dass sie sich mit ihrem letzten Akt gegen die Unterstützung der USA für den Völkermord der israelischen Regierung wehrten. Wir ehren Aaron und alle, die ihr Leben für die Gerechtigkeit geopfert haben. Wir werden uns an sie erinnern. Wir werden euch mit uns tragen, wenn wir für die Freiheit für alle kämpfen. Zitat Ende.
Und jetzt haben wir noch ein weiteres Gedenken, nämlich am 27. Februar 1978 verstarb der südafrikanische Freiheitskämpfer und panafrikanische Intellektuelle Robert Mangaliso Sobuke. Auch ihm möchten wir heute gedenken. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte er den Kampf gegen die Apartheid tiefgreifend und nachhaltig geprägt. Wie bei vielen vor ihm wurde auch bei Sobuke in Fort Hare, einer Universität, der revolutionäre Flamme entzündet. Andere bekannte AbsolventInnen dieser Universität sind beispielsweise Robert Mugabe, Oliver Tambo und Nelson Mandela. Sobuke wurde zu einer Schlüsselfigur in der politischen Szene der Universität und diente als Präsident der Studentenvertretung und auch als Sekretär der neu gegründeten Jugendliga des Afrikanischen Nationalkongresses. Sowohl seine akademische wie auch politische Laufbahn hatte unterschiedliche Zwischenhalte. Und 1958 führte Sobukwe Mitglieder des ANC an. Aus der Organisation auszutreten und den Pan-Africanist Congress, den PAC, zu gründen. Dies, weil sie verärgert über die in Anführungszeichen linksliberale und multirassistische Politik der Partei waren. Und dann am 21. März 1960 führte Sobukwe Tausende von Bürgern zu einem Marsch zur Orlando-Polizeistation in Soweto, um gegen das sogenannte Passierscheingesetz zu protestieren. Dieses Gesetz schränkte die Bewegungsfreiheit der schwarzen Menschen ein und im Anschluss an die Demonstrationen wurde Sobukwe verhaftet und später zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Haftstrafe wurde Sobukwe erneut inhaftiert, dies aufgrund eines Gesetzes, welches den Apartheid-Behörden ermöglichte, die Inhaftierung eines politischen Gefangenen auf unbestimmte Zeit zu verlängern. 1969 wurde dann Sobukwe aus dem Gefängnis entlassen und anschließend nach Kimberley in der Nordkap-Provinz verbannt, wo er unter 12-stündigen Hausarrest gestellt wurde und sich nicht politisch betätigen durfte. In Kimberley erkrankte er an Lungenkrebs und die ihm auferlegten Bewegungseinschränkungen erschwerten seine Bemühungen um eine rechtzeitige medizinische Versorgung und er erlag der Krankheit dann am 27. Februar 1978 und auch ihm gedenken wir heute.
Genau, und weiter geht's mit dem Prozess gegen Angela Y. Davis, der am 28.02.1972 in San Jose, Kalifornien begann. Der Prozess gegen die prominente schwarze Kommunistin Angela Davis, wobei sie für Mord, Entführung und Verschwörungstheorien, also die wurden ihr vorgeworfen und deshalb fand dann auch dieser Prozess statt. Und Anlass für den Prozess war eine Schießerei in einem Gerichtssaal im Jahr 1970. Dabei wurden 4 Menschen getötet, beispielsweise die Black Panther Jonathan Jackson, William Christmas und James McLean, wie auch der Richter Harold Haley. Und Davis hatte einige der Schusswaffen gekauft, vermeintlich, die bei dem Vorfall verwendet wurden. Davis war jedoch nicht am Tatort anwesend und erklärte sich in allen Punkten für unschuldig. Bis zum Beginn des Prozesses hatten sich weltweit fast 300 Gruppen gebildet, die sie unterstützten. Und diese Gruppen setzten sich für ihre Freiheit ein. Angela Davis hielt ihre Eröffnungsrede beim Prozess selbst, obwohl sie über ein Team erfahrener Anwälte verfügte. Die Verteidigung zerstörte die Argumente der Staatsanwaltschaft und am 4. Juni sprachen die ausschließlich weißen Geschworenen sie schließlich in allen Punkten für nicht schuldig. Und 3 Jahre zuvor, auch am 28. Februar, hielten die Black Panthers einen bewaffneten Protest vor dem Kapitol in Olympia, Washington ab. Der Prozess galt dem Staat, denn der versuchte, die Gruppen zu entwaffnen. Die Gesetzgeber setzten im Eiltempo ein Verbot des Tragens von Waffen durch, dem sich die National Rifle Association nicht widersetzte, was ich sehr krass ironisch finde, weil ja immer noch gefordert wird, dass das Tragen von Waffen in den USA abgeschafft wird oder eingeschränkt wird und sich dann dahin die National Rifle Association natürlich nicht widersetzt. Aber ja, weiter geht's.
Weiter geht's. Wollen wir mal kurz ein Lied hören?
Ja. Vielleicht, hast du deinen Wunschsong gefunden?
Ich habe ihn eben gefunden. Es wäre Intifada von Aziza Brahim.
Sweet, dann hören wir da gleich mal rein.
Ja gut, das war ein schönes Lied und ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, im Infodonnerstag und wir gehen gleich weiter.
Ich würde sagen, wir machen mit dem letzten Gedenktag weiter und zwar der Ermordung von Yüksel Y. Die Esidin Yüksel Y aus Hünxe Drevenak wurde ermordet. Sie wurde am Samstag in einem Ladenlokal leblos und mit Stichverletzungen aufgefunden. Inzwischen ist bekannt, dass im Feminizidfall Yüksel Y, der Tatverdächtige, ihr Ehemann, verhaftet worden ist. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige stellte sich am Montag selbst bei der Polizei. Yüksel Y war Kurdin esidischen Glaubens. Innerhalb der kurdischen Gemeinschaft im Kreis Wesel und darüber hinaus kannten und schätzte man sie. Umso erschütterter ist die Community über den Feminizid an der Mutter von drei Kindern.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, era el que está machista y que
es una menos.
Ni una a menos.
Ni una a menos.
Ni una a menos.
Ni una a menos.
Ni una
a menos.
Ni una a menos.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefensa feminista.
Queremos viva.
Pirimes es alder.
Ein Angriff auf eine. Ein Angriff auf eine.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Info Lora.